Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist Professor Andrew Ullmann, Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss des Bundestags, auch Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie. Guten Abend, Herr Ullmann.
Guten Abend, Herr Heinrich.
Ende Februar haben Sie bei uns im Programm gesagt, Sie können trotz Coronavirus noch beruhigt schlafen. Hat sich daran etwas geändert?
Ich schlafe nach wie vor gut. Denn damals habe ich auch gesagt, man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen, muss diese Infektion auch ernst nehmen. Und ich denke, solange man es auch ernst nimmt, kann man auch gut schlafen.
Die Bundeskanzlerin hat heute auch wiederum zur Disziplin und Vorsicht gemahnt. Macht die Regierung also alles richtig in Berlin?
Wie weit die Bundesregierung alles richtig macht, müssen wir im Nachgang sicherlich noch einmal diskutieren. Aber was die Kanzlerin heute gesagt hat, ist absolut richtig, dass wir weiter diszipliniert vorgehen müssen, um die Ausbreitung dieser Virusinfektion auch zu verlangsamen, ohne dass wir jetzt, nachdem wir jetzt so vorsichtig optimistisch sein dürfen anhand der Zahlen, einen sogenannten Rebound-Effekt haben, weil es wäre fatal, wenn auf einmal die Welle nach oben schwappen würde.
Sie sprechen Zahlen schon an. Lassen Sie uns doch mal auf Nordrhein-Westfalen gucken, auf den Kreis Heinsberg, vor allem auf die Gemeinde Gangelt. Die gilt als besonders schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Wissenschaftler rund um den Bonner Virologen Hendrik Streeck führen dort gerade eine Studie zur Ausbreitung des Virus durch. Herr Streeck hat sich heute auch geäußert, auch zur Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu sterben.
Damit ergibt sich eine Letalität bezogen auf die Gesamtzahl der Infizierten in der Gemeinde Gangelt von 0,37%.
Ja, Herr Ullmann, als ich das heute gehört habe, 0,37% Sterblichkeit, war ich doch etwas verwirrt. Solche Zahlen kennen wir doch auch von der Influenza. Also ist die ganze Aufregung doch übertrieben?
Nein, die Aufregung ist nicht übertrieben und auch die Zahlenentwicklung ist überhaupt nicht übertrieben. Denn am Anfang einer neuen Epidemie fallen natürlich die schweren Fälle auf. Entsprechend die schweren Fälle werden getestet. Und man findet dann unter den schweren Fällen natürlich eine höhere Sterblichkeitsrate, die wir jetzt weltweit auch erkennen können, die ja zwischen 1-10% zum Teil und in anderen Bereichen sogar bis zu 15% liegen. Dass die wahre Sterblichkeit dieser Infektion niedriger anzusetzen ist, ist gar nicht so überraschend für mich jetzt als Infektiologe und Internist, denn wir kennen das, wie Sie es auch so richtig gesagt haben, von der Influenza. Da liegt die Sterblichkeit ja tatsächlich zwischen 0,1 und 0,3%.
Ich stelle mir auch immer die Frage, was mit der Dunkelziffer ist. Ist die nicht ungleich höher? Also sinkt die Sterblichkeitsrate dann nicht noch weiter?
Ja, das ist ja tatsächlich so, da wir diese Infektion erst kennenlernen, werden die Zahlen erst real nach einigen Monaten. Influenza kennen wir seit Jahrzehnten, eigentlich Jahrhunderten in der Menschheit. Und deswegen wissen wir da die Zahlen viel besser. Und das ist ein ganz einfaches mathematisches Spiel. Wenn wir herausgefunden haben, dass vielleicht die unauffällig oder die leicht verlaufende Covid-19-Infektion vielleicht doch dramatisch über 80% liegen, wie sie bisher berichtet worden sind, dann ist natürlich auch insgesamt schwere Verläufe wie auch die Sterblichkeit dann auch entsprechend niedriger.
Wir hören aus den ganz unterschiedlichsten Ecken, dass die Bevölkerung mit den Maßnahmen, die von der Bundesregierung und von den Landesregierungen gerade beschlossen worden sind, auch damit zufrieden sind. Wir hören, dass sich die Leute alle dran halten oder zumindest in großen Teilen sehr diszipliniert an diese Ausgangsbeschränkungen halten. Wenn wir dann allerdings Berichte hören, wonach zum Beispiel die Behandlung von Krebspatienten ausgesetzt wird oder nach hinten verschoben wird, eben mit Verweis auf dieses Virus. Wie ist das dann zu rechtfertigen, so etwas?
Eigentlich gar nicht zu rechtfertigen, muss ich mit dieser Deutlichkeit sagen. Es ist ja essentiell wichtig, dass Krebspatienten ihre Therapien regelmäßig bekommen. Wenn das verzögert wird, kann es natürlich gerade bei der Krebserkrankung zu Rückfällen oder gar nicht zu Rückgang der Krebserkrankung kommen. Und dann wird es auch wirklich gefährlich. Also die Patienten sollten und müssten von ihren Onkologen, von ihren Hämatologen weiter behandelt werden. Und diese Ärzte kennen sich eigentlich aus mit Krankenhaushygiene, mit der Allgemeinhygiene und sorgen auch dafür, dass die Patienten, die ja besonders vulnerabel sind, auch geschützt sind.
Wie erklären Sie sich denn dann ein solches Verhalten? Ist das eine Art Panikmodus, der da gerade vorherrscht?
Ich muss es vorsichtig interpretieren, weil diese Zahlen liegen mir jetzt nicht vor, dass Krebspatienten nicht behandelt werden, weil das sind ja keine elektiven Eingriffe, das sind notwendige Eingriffe, notwendige Chemotherapie, notwendige Bestrahlungen. Und wenn das verzögert wird, ist das meiner Meinung nach kein gutes medizinisches Verhalten und hat vielleicht auch tatsächlich was mit Panik zu tun.
Wenn wir in diesen Tagen auf die Alltagsrealität vieler Menschen gucken, die auch getestet werden, erfahren viele Menschen im Kontakt mit den Gesundheitsämtern zum Beispiel, dass diese mit der Bearbeitung der Fälle kaum hinterherkommen. Teilweise wirken die Mitarbeiter auch am Telefon überfordert oder im persönlichen Kontakt überfordert. Was müssen wir denn in Deutschland tun, um zukünftig in ähnlichen Krisen souveräner zu reagieren?
Wir müssen tatsächlich unseren öffentlichen Gesundheitsdienst stärken. Da ist sehr viel gespart worden über die letzten Jahre. Die Ärzte, die dort arbeiten, sind dramatisch reduziert worden. Die Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst ist auch nicht finanziell lukrativ. Die Ärztinnen und Ärzte dort verdienen deutlich weniger als im Krankenhaus. Auch da bedarf es Anpassungen und auch das weitere Personal. Ich sehe da eine viel engere Verknüpfung des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit dem Robert-Koch-Institut, das ebenfalls weiter gestärkt werden muss. Denn auch da gibt es auch Finanzierungslücken, da sind auch offene Stellen und auch die Digitalisierung hat ja noch keine nicht überall eingezogen, denn ich habe berichten lassen müssen, dass einige Meldungen von Gesundheitsämtern zum Robert-Koch-Institut per Fax ablaufen und so etwas muss mit einem Digitalsystem, kann natürlich viel schneller stattfinden, auch zuverlässiger stattfinden. Also da müssen wir sicherlich im Nachgang nach dieser Pandemie diese Systeme in Deutschland stärken.
Wie verhindern wir, dass das alles in ein paar Monaten vergessen wird und doch nichts wieder passiert?
Also ich werde alles daran setzen als Politiker, dass es nicht vergessen wird, aber ich bin überzeugt, dass viele meiner gesundheitspolitischen Kolleginnen und Kollegen über meine Partei hinaus sich dafür einsetzen werden, dass wir unser Gesundheitssystem auf sichere Füße stellen. Denn sowohl die WHO als auch die Weltbank musste ja feststellen vor dieser Pandemie, dass viele Länder in der Welt auf eine Pandemie schlecht vorbereitet sind oder unzureichend vorbereitet sind. Und da, denke ich mir, sind im Nachgang viele Aufgaben noch offen, wie wir unser System stärken, nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit. Das ist etwas auch ganz Wichtiges.
Andrew Uhlmann, Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss des Bundestags und selbst Arzt. Vielen Dank.
Danke auch.